Rhein in Berlin. Politisches und Persönliches aus dem Bundestag. Heute zu Gast Praktikantin Emma Dittler. Hallo und guten Tag, lieber Brian.
Hallo, liebe Mareike.
Da treffen wir uns schon wieder in einem digitalen Meeting. Dabei haben wir das so schön versucht, vor einigen Tagen uns in Berlin zu treffen, Anfang November. Und ich werde den Zuhörenden mal ganz kurz verraten, dass ich gucke kurz in unserem Chat nach, am 7. November eine Nachricht von dir bekommen habe. Ich bin noch am Reichstag und jetzt nochmal in einer Besprechung. Und danach haben wir es nicht mehr geschafft, uns auf ein kaltes Getränk oder einen Kaffee oder was auch immer zu treffen in persona, weil die Welt, die Politwelt in Deutschland ein bisschen in Aufruhr war und ist. Darüber wollen wir heute sprechen in diesem Podcast, in dieser Podcast-Folge. Und damit das Brian und ich nicht alleine tun, haben wir uns auch heute jemanden eingeladen, nämlich die Emma Dittler. Herzlich willkommen.
Hallo Mareike, hallo Brian, danke, dass ich hier sein darf.
Die Emma ist Praktikantin in Brians Büro in Berlin und erzählt uns ein bisschen, wo sie herkommt, was sie da macht und was sie vorher gemacht hat.
Okay. Ja, also wie du richtig gesagt hast, ich bin gerade bei Brian hier im Büro im Bundestag und ich komme aber eigentlich aus Heidelberg, also tatsächlich auch gar nicht aus Brians Wahlkreis. Und ich mache hier gerade ein Praktikum jetzt schon seit gut 2 Monaten. Es neigt sich langsam dem Ende zu. Ich bin sehr traurig. Genau, was mache ich hier? Also ich probiere irgendwie im Büro ein bisschen zu helfen, indem ich zum Beispiel Bürgeranfragen beantworte, Brian auf sämtliche Events vorbereite, irgendwie Recherchearbeit mache oder für Newsletter-Artikel schreibe. Und so Zeug, ich gehe natürlich auch ins Plenum, wenn der Bundestag tagt oder in die Ausschüsse oder habe jetzt auch lange Zeit so ein bisschen Social Media gemacht. Ja, genau. Das ist so kurz der Stuff, den ich hier so mache.
Super, sehr spannend. Und begleitest du Brian zu Terminen? Warst du schon in Sitzungen dabei? Darf man das als Praktikantin oder wie sind da so die Berechtigungen?
Meinst du jetzt so Bundestagssitzungen?
Zum Beispiel.
Ja, also als Praktikantin darf ich auf die Tribüne tatsächlich. Das ist sehr aufregend. Also ich merke schon, dass es sich immer mehr normalisiert, aber so vor allem in der ersten Woche war das total crazy. Also irgendwie das alles hautnah mitzuerleben. Und ja, also ich begleite Brian bei manchen Gesprächen zum Beispiel. Und das ist alles schon irgendwie sehr verrückt, da immer wieder zu checken, wo man hier eigentlich gerade ist und was man hier eigentlich gerade miterlebt. Ja.
Sehr spannend. Brian, du hast dich gerade gar nicht verteidigt, als ich gesagt habe, so hey, wir wollten uns in Berlin treffen und das hat leider nicht geklappt. Die letzten Wochen waren ja auch mehr als verrückt. Wir wollen ein bisschen sprechen über die Wahlen in den USA. Wir wollen sehr viel sprechen darüber, was in Deutschland gerade so passiert ist und passiert. Vielleicht gibst du uns ein bisschen einen Eindruck, wie die letzten Wochen für dich so waren. Und dann wollen wir gleich auch noch hören, wie die Emma das so erlebt hat, diesen ganzen Trubel. Bitte.
Ja, die letzten Wochen waren sehr intensiv. Also, damit könnte man es natürlich belassen. Aber vielleicht macht es ja Sinn, das noch ein bisschen einzuordnen.
Bitte. Also, ich möchte in diesem Podcast keine Einwort-Antworten haben. Deswegen Schade. Stellen wir immer offene Fragen und du kommst mir nicht so leicht davon. Also intensiv kaufe ich dir ab, aber bitte, wie intensiv war es denn?
Auf jeden Fall so, dass man am Wochenende nach Hause gekommen ist und erstmal ins Bett gefallen ist. Das kann man auf jeden Fall sagen. Und es fing eigentlich alles richtig gut an mit dem 10-jährigen Jubiläum der Bundestagsbürsten und wichtiger Termin. Dann kam Mittwochabend eine Ansprache von Olaf Scholz nach dem Koalitionsausschuss, die vielleicht nicht unbedingt so vorhersehbar war, wie wir jetzt erfahren haben, die Pläne von Christian Lindner und seiner FDP in der Regierung zu sprengen. Die waren ja schon lang und breit vorbereitet. Insofern bin ich sehr stolz darauf, dass Olaf Scholz als Bundeskanzler da klare Kante gezeigt hat und gesagt hat, also wir müssen schon zu Kompromissen bereit sein und ehrlich auf allen Seiten danach suchen, damit man auch ordentliche Entscheidungen fürs Land treffen kann. Wenn die Bereitschaft nicht da ist, dann gehört der Finanzminister, jetzt ehemalige Finanzminister, halt auch nicht mehr in diese Regierung. Aber das war nicht an dem Abend das Ziel ursprünglich, mit dem man in die Gespräche gegangen ist. Insofern kam dann auf einmal eine Sonderfraktionssitzung hinten dran, wo der Bundeskanzler das alles nochmal erklärt hat, auch von den Abläufen her. Und irgendwie parallel hatten wir ja geschrieben, dass wir uns am nächsten Tag noch treffen wollten. Das war schon schwierig mit den Terminen, die eigentlich angesetzt waren. Und du warst ja auch nicht zum Sightseeing in der Stadt, sondern auch zum Arbeiten. Also auch nicht nur flexibel. Deswegen, da brauchst du dich auch gar nicht verteidigen, so wie ich mich auch nicht verteidigt habe. Ich verstehe das.
Mein Chef hat nicht mal eben die gesamte politische Situation in Deutschland auf den Prüfstand stellen müssen.
Ich habe ja keinen Chef in dem Sinne, sondern das ist der Bundeskanzler. Wir kontrollieren den Bundeskanzler. Also ich würde jetzt eher andersrum sprechen, wer hier Chef und wer hier Mitarbeiter ist. Aber ist ja egal. Das ist ja nicht der Punkt. Jedenfalls sind dann die Abläufe, die ganze Wochenstruktur ist dann sehr dynamisch geworden. Wir haben immer von sehr dynamischen Tagen gesprochen. Immer wenn wir nicht wussten, was als nächstes kommt, alles sehr dynamisch. Alles im Fluss, alles verändert sich. War schon eine Herausforderung. Und so war es dann auch schwierig abzuschätzen, wann man mal eine freie Minute hat, die ich hätte gut gebrauchen können. Vielleicht einfach nochmal sacken zu lassen, was so alles gerade passiert ist. Mhm. Und gemeinsam zu überlegen, was bedeutet das jetzt eigentlich für die kommenden Wochen. Ich glaube, so ging es vielen in dem Moment. Einerseits haben viele gesagt, endlich hat er es den Lindner mal gezeigt. Wurde auch Zeit. Jedenfalls haben mir das viele zurückgespiegelt. Aber dann kam die Frage, wie geht's jetzt weiter? Und es hat auch die Woche danach natürlich noch geprägt. Also die letzten beiden Wochen waren davon einfach gekennzeichnet. Wir haben das natürlich mit dem Team besprochen. Ich habe auch am Tag danach, erstmal Donnerstagmorgen, alle zusammengerufen. Auch die, die eigentlich nicht hätten arbeiten sollen, habe ich an den Tag eingeladen, einfach um zu besprechen, was bedeutet das jetzt auch hinsichtlich von Beschäftigungsverhältnissen. Da ist natürlich jetzt nicht unbedingt bei allen außerhalb des Bundestags der erste Begriff, aber ich finde wichtig als Arbeitgeber da auch Klarheit zu schaffen für mein Team. Und das waren halt in kurzer Zeit sehr viele Entscheidungen zu treffen, sehr viele Dinge zu verarbeiten. Also ich habe irgendwie gefühlt nicht zwei Wochen verbracht, sondern ein gefühltes halbes Jahr erlebt in den zwei Wochen. Das war sehr anstrengend. Oder, wie ich am Anfang sagte, genauso treffend, sehr intensiv.
Das glaube ich dir gerne, dass das eine Zeit der sehr intensiven Auseinandersetzung mit politischen Bewegungen ist. Vor allem, weil es ja auch direkt quasi auf dem Fuße gefolgt ist nach den Ergebnissen der US-Wahl, die ja auch Auswirkungen auf die deutsche Situation, die europäische Situation haben und natürlich also die ganze Welt mit beeinflussen. Darüber reden wir gleich noch. Ich möchte noch mal kurz an den Tag zurückkehren und auf das Statement von Olaf Scholz und den Rausschmiss von Lindner zu sprechen kommen. Meine 12-jährige Tochter hat übrigens, als sie das gehört hat, gesagt, wie, der Bundeskanzler kann den einfach rausschmeißen. Warum hat er das nicht eher gemacht? vielleicht können, ja, können wir die Frage im Anschluss auch noch klären. Wir haben nämlich nachher auch noch Fragen von SchülerInnen, die Emma mitgebracht hat. Also die Fragen, nicht die SchülerInnen. Und aber ich möchte zuerst wissen, Emma, du hast das Statement von Lindner selbst hinterher miterlebt. Du warst mit im Raum, als er reagiert hat auf den Rausschmiss von Olaf Scholz. Wie war das? Also wie hat sich das angefühlt, das mitzuerleben? Und was hattest du für einen Eindruck? Also ist das ein Mann, der damit eigentlich gerechnet hat, dass das passiert? Hat er das wirklich von langer Hand rausgekitzelt quasi? Oder wie, ja, erzähl mal, wie das für dich war.
Ja, weißt du, Mareike, also ich glaube, ich musste es am Anfang noch kurz einordnen, wie dieser Tag allgemein für mich war, weil ich bin erstmal mit viel Optimismus in die Woche reingegangen. Und ich habe tatsächlich spontan Karten bekommen fürs Futurium, für die ZDF-Live-Sendung für die Wahlnacht. Und deswegen bin ich um 0.30 Uhr, hat mein Tag begonnen an dem Mittwoch. Wow. Hat dann auch dementsprechend spät geendet, wie du dir vorstellen kannst. Und dann bin ich da hingefahren. Ich hatte wirklich Hoffnung, dass Harris das gewinnt. Also, weil man sich auch irgendwie hier so denkt, also es ist doch klar, dass man da überhaupt irgendwie nachdenken muss, dass es überhaupt knapp ist. Ist einfach irgendwie crazy, also völlig unvorstellbar. Und dann als der nächste Start und der nächste Start rot wurde, ist die Hoffnung immer mehr gesunken. Dann war die Aufzeichnung oder die Live-Sendung auch zu Ende und ich bin nach Hause, habe dann kurz geschlafen, wach auf, guck aufs Handy und sehe, Trump hat gewonnen. Das musste ich erstmal irgendwie verarbeiten, dann aber direkt los zur Arbeit. Wir gucken uns alle dort an wie begossene Pudel. Also es war wirklich, also ich war wirklich den Tränen nah und das klingt total lächerlich, aber vor allem, wenn man hier so ganz live am politischen Geschehen dran ist, merkt man auch, was für eine Tragweite das eigentlich hat.
Ich glaube, ich will dich gar nicht lange unterbrechen, aber ich glaube, wenn man miterlebt, dass Menschen, die schon ihr Leben lang, schon seit Jahrzehnten als JournalistInnen, als PolitikerInnen arbeiten und im Dienste der Information ja tatsächlich stehen und die Welt mitgestalten möchten, wenn diese Menschen mit den Tränen kämpfen oder sehr bewegt sind und überrascht von manchen, also es gibt natürlich auch Stimmen, die sagen, viele Dinge waren gar nicht überraschend in der Woche, natürlich, aber es gibt auch welche, die sagen, okay, das mag nicht überraschend gewesen sein, aber Hoffnung haben wir trotzdem noch gehabt. Und ich habe immer gesagt, wenn man so die Talkshow von Jimmy Kimmel gesehen hat, der eigentlich die letzten Monate nur noch Sachen nacherzählen musste, die passiert sind und dann manchmal wirklich mit Tränen in den Augen da stand, dann darf wirklich auch jeder von uns sagen, ich habe da mit Emotionen zu kämpfen gehabt. Auf jeden Fall. Also völlig in Ordnung.
Ja, voll. Also ich kriege auch gerade wirklich wieder Gänsehaut, wenn du das sagst, weil das wirklich, also ich kann nur bestätigen, was du gerade gemeint hast, hätte das auch gesehen mit Jimmy Kimmel und das war wirklich crazy. Nee, aber nochmal jetzt, um auf den Tag und auf den Abend dann zurückzukommen, ich wollte nur erklären, wie schon so die Stimmung an diesem Tag war, der auch sehr lang war, und dann bin ich am späten Nachmittag und am frühen Abend nach Hause, fix und fertig, will mich gerade ins Bett legen und auf einmal werde ich angerufen. Und dann gehe ich dran und es ist ein anderer Praktikant, total irgendwie in Panik oder was auch immer und sagt, komm sofort in den Bundestag, hier geht's gerade voll ab, Scholz will Lindner entlassen und ich weiß was, habe mich irgendwie sofort auf den Weg gemacht, habe mir irgendwas übergezogen und bin in den Bundestag gerast. Wir laufen in die Fraktionsebene rein und es ist alles voller Presse. Also es ist alles voller Presse. Währenddessen schreibt Brian gerade zu uns, zu unserem Team, ja, wir werden morgen viel zu besprechen haben. Wir müssen jetzt echt zusammenhalten. Und ich war schon so, ach du Kacke. Irgendwie, also ich hab manchmal wirklich das Gefühl, ich habe mit meinem Praktikum irgendwie so einen Fluch hier reingebracht oder so.
Ah, Moment. Nein. So sagen wir nein, auf gar keinen Fall. Also mit Sicherheit ganz im Gegenteil. Du hast einfach eine total krasse Zeit erwischt. Ja, also das voll. Konnte ja wirklich keiner ahnen, dass sich das alles so in so einem kurzen Zeitraum so schnell entwickeln würde. Also ja, außer den Leuten, die das möglicherweise im Hintergrund geplant haben. Ja, aber ich muss kurz wissen, weil dieser Podcast, der verrät ja auch Persönliches so von hinter den Kulissen quasi. Ja. Habt ihr eine WhatsApp-Gruppe, in der ihr kommuniziert? Also wenn Brian an sein Team schreibt, dann gibt es eine WhatsApp-Gruppe? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also es gibt keine WhatsApp-Gruppe, aber es gibt immer einen anderen Messenger, der heißt Wire. Und da haben wir viele Gruppen, also zu verschiedenen Themen oder Bereichen, was das angeht. Ja. Ja, okay. Aber so zu deiner Frage zurück, ich habe jetzt irgendwie ziemlich weit ausgeholt. Wir waren dann auf jeden Fall in der Fraktionsebene, alles voller Presse. Und dann wussten wir schon, okay, Lindner und alle Minister, der Generalsekretär und so kommen gleich durch den Fahrstuhl. Und jedes Mal, wenn der Fahrstuhl hochkam, die Kameras rauf, Lindner kommt. Er kam dann immer nicht, war irgendjemand anderes. Und dann irgendwann kam er da rausgelaufen, völlig wie in Trance mit den anderen Ministern und so. Dann stellt er sich da auf, ich stehe 2 Meter vor ihm, also es ist immer noch völlig surreal irgendwie. Und dann guckt er mit ganz glasigen Augen, also er sah wirklich aus, als hätte er irgendwie geweint oder als wäre er in Schock oder so. und erzählt da, ja, was eben passiert ist, was Schuldenbremse, dies, das, sein ganzes Zeug. Und das war irgendwie ganz, ganz surreal. Er hat gar nicht so gewirkt wie sonst. Und als ich mir dann einen Tag später noch ein anderes Pressestatement angeguckt habe, da hat er ja auch so völlig in Schock gewirkt. Und teilweise, da hat er wirklich geweint fast. Also da hat man gemerkt, wie er zu kämpfen hat. Und jetzt aber im Vergleich dazu, was wir jetzt am Wochenende herausgefunden haben, Stichwort in Anführungszeichen D-Day von der FDP und das sei irgendwie schon geplant, irgendwas stimmt da nicht. Entweder hat das alles irgendwie geschauspielert oder er hat doch nicht damit gerechnet, dass es jetzt passiert. Also irgendwie ist das für mich als Laie ganz komisch.
Was sagst du, Brian?
Da muss man natürlich zu sagen, er wollte ja auch nicht, dass die Koalition so zu Ende geht. War ja nicht seine Planung, rausgeworfen zu werden, sondern seine Planung war, dass er am Tag danach, nach einer langen Nachtverhandlung, am besten ohne Ergebnis, dann sich vor die Kamera stellt, ohne das mit den anderen zu besprechen, ganz alleine, und alle überrumpelt und sagt, so, das hat jetzt alles nicht hingehauen, ich verlasse die Koalition. Und das ist natürlich was anderes, als wenn man dann zu seinen eigenen Entsetzen doch vor die Tür gesetzt wird für ein Verhalten, was das auch rechtfertigt. Und ich glaube, er hat einfach nicht damit gerechnet, dass er nicht mit seiner Strategie durchkommt, weil er sich für sehr clever hält. Das zeigt ja auch die ganze Recherche, wie die sich so darauf vorbereitet haben. Und das sind so alles Punkte, wo ich glaube, das merken auch die Leute, dass er da nicht ehrlich war. Deswegen glaube ich, der ehrlichste Moment war wirklich der direkt nach seinem Rauswurf, als er da getroffen vor der Presse stand und um Fassung ging. Und den Lindner, den wir danach erlebt haben, der war genauso unehrlich wie der das alles vorbereitet hat. Und ich glaube, damit schadet man insgesamt Demokratie und auch das Ansehen der Politik wird dadurch beschädigt. Deswegen habe ich da eine sehr klare Haltung dazu und benenne das auch so, weil mich das erschüttert. So kann man nicht erfolgreich arbeiten. Und ich glaube, jeder überlegt sich jetzt mindestens dreimal, ob er nochmal so ein Wagnis eingeht, mit dieser Partei unter Führung von Lindner jemals eine Koalition zu bilden. Weil du musst ja immer damit rechnen, im Zweifel verkauft und verraten zu werden.
Ja, es hat sich wirklich ein bisschen angefühlt wie so Jamaika 2.0, da irgendwie jeder vor die Presse gegangen ist. Also interessant, dass du das nochmal so einordnen kannst. Ja, also der war wirklich, also das war wirklich krass. Also das werde ich, glaube ich, auch nie vergessen. Ja. Und irgendwie danach sind wir dann, war noch irgendwie ewig im Bundestag, weil es war ja die Sondersitzung von der SPD-Fraktion dann noch. Und wir waren da irgendwie dabei und das war irgendwie, es war wirklich wie im Film. Und danach sind wir ins Bundestagsbüro noch von einem anderen Abgeordneten gegangen und haben dann irgendwie alle angestoßen oder weiß nicht, wie man das dann nennt. Irgendwie Traumaverarbeitung, was auch immer, noch so bis 1 Uhr nachts. Also ich glaube, das
war, ich will nur
so
sagen, ich war nicht dabei. Ja?
Nein, du warst. Nein, das war nicht mit dir. Aber ja.
Ja, aber das ist natürlich auch in so einer Situation, das schweißt ja zusammen. Also du hast gerade erzählt, Brian hat direkt auch, als die Ereignisse ihren Lauf nahmen, sofort kommuniziert, so hey, wir müssen jetzt hier zusammenhalten, wir müssen irgendwie gemeinsam in die gleiche Richtung schauen. Und das sind ja keine regulären Ereignisse, die man in einer normalen Legislaturperiode so zu erwarten hat, sondern das ist natürlich jetzt etwas gewesen, was alle ein bisschen überrumpelt hat. Und Brian, kannst du vielleicht ein bisschen einordnen, inwiefern ihr vielleicht ein bisschen geahnt habt, was da passieren würde? Jetzt, du hast ja gerade schon gesagt, naja, Lindner war ja offensichtlich noch sehr lange von sich so sehr überzeugt und hat sich so sicher gefühlt in seiner Strategie, mit seinem Kalkül, dass er wirklich nicht hat kommen sehen, dass Olaf Scholz sagt, jetzt Feierabend hier, Schluss jetzt. Also wenn du dich daneben benimmst, dann bist du jetzt raus, dann setze ich dich jetzt vor die Tür. Kannst du uns die Hintergründe so ein bisschen erzählen? Geht das?
Ja, kann ich.
Es war eine offene Frage.
Ja, ist schon klar. Lass mich doch mal einen Moment darüber nachdenken, wie ich da am besten anfange. Also, unerwartet kam es an den Abend schon irgendwie, aber auch nicht überraschend. Also, man merkt irgendwie, was liegt in der Luft. Man hofft natürlich, dass man den Weg zur Einigung findet, gerade zum aktuellen Zeitpunkt, gerade auch mit dem, ja, auch was Emma eingeordnet hat zum Wochenstart, mit Blick auf den Ausgang der US-Wahl, was ja auch irgendwie in den Köpfen noch drin war, hofft man natürlich, dass man in so einer Situation die Fähigkeit findet, sich zum Kompromiss zu einigen. So heute wissen wir mit dem Wissen, dass das gar nicht mehr möglich war. Hier und da gab es dann auch schon ein paar Wortbeiträge und auch das Lindner-Papier, was vorher rumgeschickt wurde, schon an dem Wochenende, vor diesem Mittwoch, besagten Mittwoch. Dieses Wirtschaftspapier hat halt auch schon einen Hinweis geliefert, sodass es dann am Ende nicht überraschend kam. Dass allerdings Olaf Scholz dann als Bundeskanzler so klar und bestimmend reagiert und auch das so deutlich in seinen Worten einordnete, das konnte man vielleicht auch nicht so vorhersehen. Und das hat dann sicherlich auch Lindner überrascht. Ich finde, an der Stelle merkt man aber auch immer, was Olaf Scholz eigentlich in den mindestens letzten Jahr, vielleicht auch in den gesamten 3 Jahren ausgehalten hat und wo er sich wirklich sehr stark zurückgenommen hat, immer in der Hoffnung, noch einen Kompromiss zu ermöglichen, eine Lösung zu finden. Mhm. Immer die eben wichtig sind für dieses Land, dass wir da Lösungen anbieten. Vielleicht nicht immer die reine Lehre und vielleicht nicht immer für alle das, was passt und was als richtig angesehen wird, aber mit dem Willen eben, das Bestmögliche gemeinsam zu finden. Dafür vielleicht auch auf Kosten der eigenen Popularität sich zurückzunehmen, nicht immer zu sagen, was man denkt. Das hat mich auch auf die ganze Kanzlerschaft nochmal anders blicken lassen, weil ich glaube, das braucht unheimlich viel Kraft, sich so zurückzunehmen und zusammenzureißen. Und ich habe den Eindruck gehabt an dem Abend, wir haben alle mit vielen Kolleginnen und Kollegen zusammengestanden und auf dem Fernseher geschaut und diese Ansprache live gehört. Mhm. Habe ich gedacht, okay, jetzt redet er mal all oder bringt er mal all das auf den Tisch und redet Klartext, was er vielleicht sich aus solchen Gründen vorher selbst verwehrt hat, um irgendwie gute Lösungen hinzukriegen. Das fand ich halt unheimlich stark nochmal in dem Moment. Und ich finde, wir würdigen sowas viel zu selten und viel zu kurz. Wir können uns immer an den Fehlern des anderen sehr gut hochziehen. Mhm. Aber also starke Momente, da gucken wir selten drauf. Und deswegen wollte ich sagen, das bleibt mir von dem Tag auch einfach nochmal im Gedächtnis. Mhm. Und das werde ich immer auch deutlich formulieren, dass solche Dinge nicht vergessen werden am Ende des Tages.
Das war eine auf jeden Fall sehr staatsmännische Rede. Und du hast recht, wir haben als Nation so ein bisschen den Hang dazu, bei Weltmeisterschaften immer das Fußballbild nochmal aufzugreifen. Dann sind wir immer alle Bundestrainer. Und wenn es nicht so läuft, wie wir es für richtig halten, dann sind wir alle auch immer Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin gerade. Und in dem Moment musste man einfach unumwunden zugeben, dass das Olaf Scholz einfach sehr klar und gleichzeitig emotional und faktisch gut belegt alles dargestellt hat. Das war wirklich eine große Rede, fand ich auf jeden Fall auch. Jetzt hast du gerade so das Risiko des Verlustes der eigenen Popularität angesprochen, was ja der Lindner dann für sich selbst auch total aufs Spiel gesetzt hat mit dem Satz hinterher, dass er jetzt auf die Straße gesetzt worden ist und er sich dabei sehr wohl fühlen würde, was du menschlich ja auch in den sozialen Medien schon direkt auch kommentiert hattest und gesagt hast, ja, Moment mal, also das ist ja eine total arrogante Haltung, die der da eingenommen hat. Diese Persönlichkeits-Manko-Situation ist eine Sache, aber die gesamte Situation hat ja auch dazu geführt, dass wir jetzt über Vertrauensfrage sprechen, dass wir über Neuwahlen nicht nur sprechen, sondern das passiert jetzt. Klar. Und das ist natürlich ein total, es ist ja politisches Glatteis, auf das wir uns jetzt da zu bewegen. Wie siehst du das oder wie schätzt du das ein? Ist das gut, einige Monate diese Neuwahlen jetzt vorzuziehen? Ist es gut, die Vertrauensfrage zu stellen? Wie siehst du das? Wie fühlt sich das für dich an?
Bevor ich, sind ja offene Fragen, also kann ich ja auch
Ja.
offen antworten.
Na
Bevor ich
klar.
das aber tue, will ich nochmal sagen, ich fand dieses Zitat von Lindner, wie er seine Entlassung kommentiert hat, absolut unangemessen. Deswegen habe ich das auch klar kommentiert. Ich weiß natürlich, was eine Metapher ist. Und ich weiß auch, dass man durchaus Dinge manchmal auch unbedacht formuliert. Allerdings hatte ich nicht den Eindruck, bei all dem, was da passiert ist, dass Lindner Dinge unbedacht formuliert hatte in der ganzen Zeit. Deswegen gehe ich davon aus, dass er sich da auch drüber Gedanken gemacht hat. Und ich überlege, wie schwer es war, in der Vergangenheit mit der FDP was zum Thema Wohnungslosigkeit auf den Weg zu bringen, finde ich das halt besonders schäbig. Und ich finde, wir haben auch alle Verantwortung für unsere Worte und gerade in solchen Situationen, wo wir besonders viel Aufmerksamkeit genießen. Und er hätte diese ganze Situation auch mit anderen Metaphern belegen können. Punkt. So, und deswegen habe ich das auch klar angesprochen. Zu der eigentlichen Frage, die ich ja beantworten sollte, Neuwahlen, Vertrauensfrage und ein paar Wochen früher oder später. Ich fand das ganze Schauspiel um die Frage Termin für die Neuwahl unwürdig. Ich finde auch die Union und der Kanzler werden möchte da, hat vielleicht ganz vergessen, dass man nicht nur als Kanzler Verantwortung trägt, sondern auch als Parlamentarier. Ich finde, wenn man mehr Verantwortung möchte, sollte man immer auch zeigen, dass man mit der Verantwortung, die man schon trägt, dass man die gut trägt und damit zurechtkommt, hat er sich aus meiner Sicht disqualifiziert. Weil es ist immer so, es gibt im Grundgesetz klare Regelungen, wie das funktioniert, dass nicht irgendjemand anders einfach den Bundestag nach Belieben auflösen kann, sondern dass wir eben mehrstufiges System haben. Das haben wir aus der Weimarer Republik gelernt, und ist wichtig. Der Bundeskanzler ist der Einzige, der die Vertrauensfrage stellen kann. Punkt. Kann man nicht verlangen, kann man nicht erzwingen. Wenn er die nicht stellt, hat das Parlament die Möglichkeit, ein konstruktives Misstrauensvotum auf den Weg zu bringen, konstruktiv deswegen, weil wir nicht einfach sagen können, wir wählen den einen ab, sondern wir müssen immer auch sagen, wen wir in dem Moment wählen. Denn das Land braucht immer eine Regierung und einen Kanzler, eine Kanzlerin. So, das ist schon mal sehr klug und das wissen auch alle Beteiligten, die darum diskutiert haben. Und jetzt hatte Olaf Scholz dann an diesem besagten Mittwoch, dem 15. Januar, in Aussicht gestellt und hat gesagt, da macht das Sinn. Nicht, weil er irgendwie sagte, naja, bleibe ich noch ein bisschen länger Kanzler und ist ja alles ganz schön, sondern es hatte auch praktische Gründe. Weil wir haben, wenn wir die Vertrauensfrage stellen und wenn die Vertrauensfrage entschieden wird, wenn er die verliert, dann kann der Bundespräsident innerhalb von 21 Tagen entscheiden, dass es Neuwahlen gibt und dann sind die eben ja auch relativ schnell zu organisieren. Es gibt aber daneben Fristen für die Parteien bei der Aufstellung von Kandidaturen. Ich habe das Glück, ich bin schon seit Juli aufgestellt. Andere wie Möchtegern-Kanzlerkandidaten aus der Union sind das bis heute noch nicht von ihren Wahlkreisen. Und wäre zum Beispiel Neuwahl im Januar gewesen, wäre gar nicht berechtigt gewesen, für den Bundestag zu kandidieren, weil sein eigener Kreisverband das vor Anfang Dezember auch nicht hinkriegt. Aber du
Kurze
willst
Zwischenfrage. Heißt
einhaken,
das?
war mir klar.
Ja, natürlich, weil das ist ja total krass, wenn aus einem Wahlkreis letzten Endes, also da ist das Zünglein an der Waage möglicherweise. Also wenn die das da jetzt nicht so entscheiden, dann kann der sich gar nicht aufstellen lassen.
Also
Wirklich?
dann wäre der nicht aufgestellt für den Bundestag gewesen und hätte möglicherweise nicht in den Bundestag einziehen können. Es sei denn, sie hätten ihre Landesliste rechtzeitig beschlossen. Normalerweise beschließt du die Landesliste aber erst, wenn du alle Wahlkreise eingetütet hast. Er hätte natürlich theoretisch, also du musst ja nicht Mitglied des Deutschen Bundestags sein, um Bundeskanzler zu werden. Das weiß ich alles, bevor da jetzt der ein oder andere sich darüber wundert. Aber ich finde es halt bezeichnend für die Art der Debatte, wie sie geführt wird. Noch viel schlimmer sieht das bei der AfD aus. Da gab es ja einmal Aussagen, wir können am Sonntag wählen, für uns gar kein Thema. Die schaffen scheinbar im Moment gerade den aktuellen Wahltermin nicht in diesen Fristen, ihre ganzen Delegierten erstmal zu wählen, die dann die ganzen Kandidaten zu wählen haben. Ich will nur darauf
Also,
hinaus,
es tut mir
allein
jetzt
für die
nicht leid.
Parteien ist, nehme ich auch nicht, aber allein für die Parteien und für die innerparteiliche Demokratie ist das eine Herausforderung. Kann man natürlich sagen, interessiert mich nicht, müssen die Parteien hinkriegen, dafür sind sie da, habe ich Verständnis für, wir kriegen das auch hin. Gibt noch eine zweite Ebene, an die denkt halt auch keiner so groß und in der Debatte waren die bis vor kurzem auch kein Thema. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Städten, in den Gemeinden, die diese ganzen Wahlen organisieren. Du musst ja, hätten wir im Januar gewählt, Ende Januar gewählt, wäre die Briefwahlunterlagen, hätten wir dann am 22. Dezember verschicken müssen. Das konnte ich mir so gut merken, weil ich da ja Geburtstag habe. Und dann hätten wir zum 8. Dezember eigentlich alle Wahlunterlagen fertig haben müssen. Das heißt, wir hätten Ende Januar quasi schon alle Dinge zur Prüfung bei den Wahlausschüssen vor Ort vorliegen haben müssen. Das heißt, wir hätten bis Mitte November alles fertig haben müssen. Wenn man jetzt sieht, welche Termine die Parteien gerade haben und wie die das alle, da ist keine Partei wirklich schneller als die andere, merkt man auch, das funktioniert nicht. Man hätte, wir alle haben jetzt auf die Bundeswahlleiterin da rumgehackt von der Union, fand ich auch nicht in Ordnung. Das ist eine Beamtin, die hat keinen politischen Job, sondern die hat ganz organisatorisch die Aufgabe, unsere Wahlen ordnungsgemäß zu organisieren. So, jetzt hat die auch gesagt, dass Wahlzettel gedruckt werden müssen, dass man das Papier dafür bestellen muss und so weiter. Das wurde verkürzt gemacht, dass nicht genug Papier da ist in Deutschland. Finde ich schon nicht in Ordnung, wie man das verkürzt hat. Sie hat auch auf andere Dinge hingewiesen. Wir erinnern uns alle an die Berlin-Wahl, ja, die zeigt jetzt im Berlin-Marathon stattgefunden hat und dann musste die wiederholt werden in Berlin komplett und zur Bundestagswahl in Teilen. Alle haben sich darüber aufgeregt, wie kann das sein und wieso hat man das so schlecht vorbereitet gelassen. Jetzt waren die gleichen Leute oder ähnliche Leute, die damit befasst haben, gewarnt, haben gesagt, gibt uns mehr Zeit, sprich, stellt die Vertrauensfrage etwas später, dann kriegen wir es schon mal alles gut vorbereitet, weil in dem Moment, wo die gestellt ist, hat der Bundespräsident nur 21 Tage Zeit maximal. Du kannst das dann nicht mehr weiter nach hinten ziehen. Dann haben auch einige gesagt, immer im Februar, März zu wählen, ist auch schwierig, bis wir da wieder vom Weg kommen. Wird es auch einige Wahlperioden dauern. Also es gab schon gute Argumente, sich vielleicht 2-3 Wochen mehr Zeit zu lassen. Es ging um die Frage, wählen wir 2 Wochen früher oder später. Dafür wurde viel Porzellan zerschlagen. Und ich glaube, das ist für eine Demokratie nie gut. Deswegen habe ich versucht, da nicht mitzumachen, sondern eher zu sagen, hört man ein bisschen auf die Leute, die das alles organisieren müssen. Vielleicht ist auch der eine oder andere froh drum, sich ein paar Tage länger Gedanken zu machen, auch wen möchte er wählen. Vielleicht möchte man auch erstmal ein Programm kennenlernen oder auch die Kandidatinnen und Kandidaten, die das zum ersten Mal kandidieren, möchten vielleicht auch eine faire Chance haben, sich bekannt zu machen. Das sind also Punkte, die sind da untergegangen und das war eine schwierige Phase. Und auch so sind wir immer handlungsfähig. Nach der Vertrauensfrage und der Auflösung des Bundestages besteht der Bundestag weiter, kann weiterhin Gesetze beschließen, hat die gleichen Befugnisse wie vorher. Nur die Bundesregierung ist geschäftsführend im Amt. Das ist dann ein etwas anderer Status. Aber deswegen finde ich, haben wir uns da jetzt alle keinen Gefallen mitgetan. Und da sollte jeder nochmal drüber nachdenken, ob das wirklich so notwendig war und richtig war. Es hat auch für Verunsicherung bei Bürgerinnen und Bürgern gesorgt.
Auf jeden Fall.
Und da versuche ich auch zu erklären, was jetzt alles passiert. Deswegen bin ich dir sehr dankbar für die Frage.
Ja, ich denke auch, dass viele Leute gerade jetzt in diesen Tagen und Wochen nach Wahlen in den Vereinigten Staaten, in denen wir gesehen haben, dass ein extrem kurzer Wahlkampf, selbst mit guten Informationen und guten Ansätzen, viel schwieriger zu führen ist und viel weniger Möglichkeit hat, die Leute zu überzeugen, als einer mit Plattitüden, mit irgendwelchen aus der Luft gegriffenen, auch falschen Informationen. Und das ist natürlich, wie du gerade sagst, halt auch total unfair, gerade den neueren Leuten in dem Geschäft und die und denen gegenüber, die ja jetzt die nächsten Wochen und Weihnachten und Neujahr und alles, was in Firmen und in Familien und in der gesamten Gesellschaft jetzt passiert in den nächsten 6-8 Wochen, dass es da kaum möglich ist, wirklich in aller Ruhe die Leute darüber zu informieren, damit sie eine gute Entscheidung treffen können. Das, ja, das ist so echt übers Knie gebrochen, ne? Also nicht gut. Dass das den Leuten kein Vertrauen so richtig vermittelt, dass, das sehe ich auch. Da hast du sicher recht. Emma, wie ist das denn? Ich meine, du bist gerade 19 geworden. Das heißt, das sind deine ersten Bundestagswahlen. Wie gehst du da rein? Du würdest sicherlich kein Praktikum bei Brian in Berlin machen, wenn du nicht so interessiert wärst an Politik und an Gesellschaft. Wie siehst du die anstehenden Wahlen? Wie gehst du da rein?
Also ich finde es erstmal total lächerlich und mich macht das wirklich wütend, dass man so tut, als wären Neuwahlen irgendwie oder erstmal jetzt die Minderheitsregierung ein Bruch mit der Demokratie und so weiter, als würde das nicht im Gefühl jedem anderen Land auf der Welt immer wieder passieren. Das finde ich wirklich erstmal total bescheuert, um es ganz ehrlich zu sagen. Und ich finde, was mich gerade richtig stört, ist dann zusätzlich noch, dass alles, worüber gerade gesprochen wird, gefühlt, die Neuwahlstermine sind. Die Probleme, die wir haben, bestehen ja gerade weiter. Nur weil die Regierung auseinandergebrochen ist, haben wir die gleichen Probleme in Deutschland. Viel zu teure Mieten. Obdach und Wohnungslosigkeit, jetzt für Brian wichtig. Keine Kita-Plätze und so weiter und so weiter. Und mich macht es wirklich, also wirklich richtig sauer, dass das darüber gerade einfach gar nicht gesprochen wird. So, erstmal das irgendwie vorweg. Und gleichzeitig finde ich, beobachtet man auch gerade jetzt in diesen Zeiten, gerade auch von der Union, gerade von Friedrich Merz, dass einfach kaum noch über Inhalte gesprochen wird, wie ich meinte, und eben nur noch auf diese emotionale Schiene gegangen wird. Also irgendwie, es wird nur noch irgendwie probiert, so gut wie es geht, jegliche Wähler zu mobilisieren, irgendwie für die eigene Partei zu stimmen. Und ich verstehe das auch, aber ich finde es falsch, weil das ist so ein bisschen diese Debattenkultur, die man in den USA kennt, die ist ja komplett irgendwie verroht worden die letzten Jahre und Jahrzehnte. Und ich habe Angst, dass es in Deutschland wieder passiert, weil klar, es ist eine krasse Situation, die kennen wir auch vor allem auch nicht so wirklich hier in Deutschland, aber es ist auch kein Weltuntergang und es bedeutet auch nicht, dass man jetzt irgendwie komplett durchdrehen muss.
Ja, da wird auf jeden Fall mehr der Fokus gelegt auf Befindlichkeiten, auf das Verletztsein des eigenen Egos oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Und dass da tatsächlich Sachthemen und Fakten plötzlich keine Rolle mehr spielen sollen und es nur noch irgendwie ums Profilieren der eigenen Person gehen soll, das ist natürlich eine denkbar schlechte Ausgangslage. Apropos Befindlichkeiten, wie es jungen Menschen in Deutschland geht und wie die quasi in die nächsten Wochen und Monate gehen, da hast du ein bisschen was zu mitgebracht. Also du hast in deiner alten Klasse, in deiner alten Stufe nachgefragt, so hey, wenn ihr jetzt mal einen Bundestagsabgeordneten fragen könntet oder eine Frage stellen könntet, was würdet ihr gerne wissen wollen? Und die Fragen hast du mitgebracht. Wollen wir den Brian diesen Fragen einfach mal aussetzen und mal gucken, was er sagt?
Raus du dich, Brian.
Machen wir.
Alles klar. Zieh genau. Dich warm an.
Ja, genau. Also ich habe Kontakt mit meinem alten Politiklehrer aufgenommen, der ja gerade noch andere Klassen unter mir quasi unterrichtet. Und die haben mir ein paar Fragen gestellt, tatsächlich 50. Also vielen, vielen Dank dafür. Wow. Sehr cool. Und ich habe jetzt hier so 5, 6 Fragen mal rausgesucht. Genau, also die erste Frage. Juna, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, hat dich gefragt, Brian, liegt es deiner Meinung nach an der Regierung oder an der Gesellschaft, dass die Ampelregierung gescheitert ist? Machst du in diesem Kontext jemand anderem einen Vorwurf?
Vorwurf finde ich immer schwierig. Ich glaube, jeder sollte Verantwortung übernehmen und dann kann man gucken, was hat man selber falsch gemacht. Also da kann jeder der drei Koalitionspartner sein Päckchen tragen. Vielleicht ist das Päckchen von Christian Lindner persönlich ein bisschen größer als das von anderen. Das mag sein. Ich finde, in der Berichterstattung und der Wahrnehmung hat sicherlich die Ampel nicht die einfachste Zeit gehabt, um Verantwortung zu übernehmen für dieses Land. Das ist schon so. Manche Berichte fand ich auch ein bisschen persönlich einfach dann in dem Moment unfair. Aber damit muss man auch umgehen. Und das ist halt unsere Verantwortung wiederum, damit richtig umzugehen. gemeinsam die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Und kann man am Ende drehen und wenden, wie man will, und sagen, der eine hat mehr Schuld, der andere weniger Schuld. Vollkommen egal, am Ende hat man es nicht geschafft, 3 Jahre gemeinsam miteinander zu regieren. Mhm. Und das ist auf jeden Fall nichts, worauf man stolz sein sollte. Und trotzdem finde ich es richtig, wie Olaf Scholz dann am Ende reagiert hat mit Blick auf Lindner, weil uns irgendwann die gemeinsamen Lösungen ausgegangen sind für eben keine einfachen Themen.
Ja, und irgendwie gerade die neuen Enthüllungen zeigen doch, wie gerechtfertigt Olafs Reaktion da war.
Ja, die neuen Enthüllungen nochmal macht, das erschreckt mich dann natürlich schon, wenn man dann auch geplant daran geht. Das eine ist, dass man feststellt, wir kriegen das in dieser schwierigen Situation zu dritt nicht hin. Das andere ist, man plant das irgendwie in der Hoffnung, dass es dann sich für die eigene Partei positiv auswirkt. Gerade in so schwierigen Zeiten muss eigentlich die Partei, das Interesse der Partei zurückstehen und die Interessen des Landes nach vorne stellen. Gilt übrigens aber nicht nur für die Koalition, auch für die demokratische Opposition. Und ich sag mal, die letzten 2 Jahre, wie da, nee, eigentlich kann ich sagen, auch von Anfang an, als die Ampel gestartet ist, wie da die Rhetorik war, die war auch nicht in Ordnung. Also nee. Man kann natürlich Lösungen schlecht finden, man kann bessere Alternativen auch vorschlagen, und ich will da eben auch nicht so verstanden werden, dass alles von der Ampel richtig gemacht wurde, aber diese Rhetorik von der schlechtesten Regierung, vom schlechtesten Kanzler und so weiter, nicht nur in der Geschichte der Bundesrepublik, sondern in der Geschichte Deutschlands, wird dann gesagt, wenn man da mal ein bisschen weiter zurückschaut.
In welche
Zeiten wir gehen, fallen mir auch schlechte rein. Ich will nur sagen, diese ganze Sprache und diese ganze Entwicklung, die sollte uns schon nochmal zu denken geben, weil die tut uns in der Demokratie nicht gut. Und da hat jeder Verantwortung, nicht nur die Politik machen, auch alle anderen in dem Land. Deswegen würde ich sagen, als gemeinsamer Appell, lasst uns doch eher dafür gemeinsam Sorge tragen, jeder für seinen Teil, dass wir die Politik belohnen, die Probleme anspricht, die über Probleme spricht und Lösungen versucht dazu entwickeln, die auch Kooperationen nach vorne stellt, und nicht die sich gegenseitig schlecht reden mit immer absurderen Beleidigungen. Das wäre eigentlich mein Appell noch an der Stelle.
Ja, voll. Also ich meine, Opposition heißt ja nicht einfach immer dekonstruktiv sein. Du hast ja trotzdem auch Verantwortung fürs Volk. Okay, genau. Also vielen Dank. Die nächste Frage ist von Filaf. Erstmal cooler Name. Filaf fragt, wie stehst du zum Rechtsruck der meisten Parteien? Klammer auf, auch deiner, Klammer zu. Und was kann man dagegen tun?
Gut, also ich sehe es jetzt nicht so, dass wir einen offenen Rechtsruck vollzogen haben als SPD. Ich glaube aber schon, dass es in der Debatte eine Verschiebung gab, weil natürlich immer mehr Dinge, die die AfD vor allem im Bundestag mit sehr schrillen Tönen formuliert hat, Probleme, die auch dann herbeigeredet wurden, die vorher gar nicht da waren. Ich glaube, dass es natürlich so eine Debattenverschiebung gab, die auch mit damit zu tun hat, wie in deutschen Parlamenten diskutiert wurde, vor allem von der AfD, Forderungen immer weiter hineingetragen wurden. Ich glaube aber nicht, dass man zum Beispiel SPD eine inhaltliche Verschiebung nach rechts einfach so unterstellen kann, sondern es gibt natürlich Sachfragen, mit denen hat man sich auseinandergesetzt und andere Antworten gefunden, als die man vielleicht vor 10 Jahren dazu gefunden hätte, weil sich natürlich auch die Situation verändert hat. Ich glaube, worum es uns vor allem geht, ist bei der Frage, wie können wir den Leuten zeigen, dass wir Probleme, die angesprochen werden, ernst genommen werden, wie man Sorgen und Ängste ernst nimmt und sich darum auch sichtbar kümmert, ohne eben den Populisten hinterher zu laufen. So, aber trotzdem mit dem, was man macht und mit dem, was man auch darüber denkt, zumindest vor Ort durchzudringen und gehört zu werden. Das ist eine richtig schwere Aufgabe. Und dann verstehe ich, wenn vielleicht jemand sagt, hat die SPD sich jetzt auch nach rechts bewegt. Glaube ich vielleicht inhaltlich nicht. Aber ich verstehe natürlich, woher diese Befürchtung kommt. Und ich nehme das auch für mich mit, dass wir uns dann nochmal stärker auseinandersetzen müssen, ob wir auch die richtige Sprache dafür gefunden haben. Eigentlich wollen wir einfach nur das Land sicherer machen und dafür Sorge tragen, dass alle Menschen, die bei uns leben, hier gerne leben und im Frieden leben können. Und das hat sich nicht verändert. Dafür ist vielleicht manchmal eine andere Entscheidung notwendig und eine andere Sprache notwendig. Aber ja, ich nehme das auch gern für mich einfach nochmal mit als Hinweis, dass wir da vielleicht uns nochmal stärker drüber Gedanken machen müssen.
Voll. Ja, ja, voll. Ja, okay. Die nächste Frage, die haben ganz, ganz viele Menschen gestellt, deswegen probiere ich die diese ganzen Fragen in einer so ein bisschen zusammenzufassen. Wie stehst du zu Trumps Sieg und was sind kurz gesagt, ja, so jetzt die Gefahren und Herausforderungen für Deutschland, aber auch Europa oder EU-weit, deiner Meinung nach?
Ja, wir haben ja schon kurz im Podcast darüber gesprochen. Also es macht mich fassungslos. Es mahnt mich aber auch, was passiert, wenn wir einen bestimmten Teil von Bevölkerung in der Politik nicht mehr erreichen. Das merkt man auch in Deutschland. Deswegen, glaube ich, tun wir gut daran, das jetzt nicht irgendwie belehrend zu formulieren, sondern vielleicht uns auch mal darauf zu besinnen, dass wir durchaus auch ähnliche Situationen haben und dass gerade im Bereich von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wir eine ganze Gruppe immer schwieriger erreichen und uns damit auseinandersetzen müssen, warum ist das so? Und ich glaube, das hat der US-Wahlkampf gezeigt, dass das vielleicht die Demokraten auch nicht in dem Moment so getan haben, weil sie gedacht haben, naja, vielleicht erreichen wir die Leute nochmal, ich sag mal, eher mit den klassischen Überschriften. Und man muss jetzt unterstellen, dass das nicht funktioniert hat. Und es war ja nicht nur die Präsidentschaftswahl, die sehr klar gewonnen wurde durch die Republikaner, sondern auch Senat und Kongress. Und das macht mich betroffen. Das wird auch bedeuten, dass wir außenpolitisch schon mal überlegen müssen, wie gehen wir damit um. Wir werden eine größere Verantwortung als Europa übernehmen müssen. Das heißt, wir müssen auch uns innerhalb der Europäischen Union fitter machen, auch schneller Position zu finden. Und diese Verantwortung müssen wir einfach übernehmen. Ich glaube, man wird noch nicht alles absehen können, was das konkret an Entwicklung für uns bedeutet, weil natürlich Donald Trump einfach ein sehr unberechenbarer Mensch ist. Und die Leute, die scheinbar jetzt in seinem Dunstkreis sind und auch wichtige Regierungsämter bekommen sollen, zum Teil ja ähnlich unberechenbar sind. Ich hoffe, dass sie nicht all das umsetzen, was da im Wahlkampf gepredigt wurde. Wir werden genau hinschauen müssen und wir müssen schauen, wie wir die demokratischen Kräfte, die freiheitlichen Kräfte in den USA bestmöglich unterstützen können. Und ja, wie wir auch mit Donald Trump umgehen. Ich glaube, auch da ist es gut, wenn wir Leute haben, die klug verhandeln, die auch wissen, wann es an der Zeit ist, sich persönlich mal zurückzunehmen und nicht noch einen zweiten Hitzkopf dagegen zu setzen, der sich keine 5 Minuten unter Kontrolle hat, wenn er über Paschas oder andere Dinge redet, ohne jetzt Namen zu nennen, wen ich da meine. Und da müssen wir halt auch überlegen, wie wir uns da gut gegen aufstellen. Also, das ist nur ein Bruchteil eine Antwort auf diese komplexe Frage. Aber ich gebe allen, die Frage gestellt haben, recht. Es ist eine sehr wichtige, mit der wir uns gemeinsam auseinandersetzen müssen.
Ja, 100%. André fragt, wie kann man Deutschland für junge Leute attraktiver machen?
Das ist eine gute Frage. Ich würde auch dich sofort fragen, Emma, was dir so da einfallen würde. Aber wir haben ja schon an der einen Stelle darüber gesprochen. Ich glaube, das Erste ist, es betrifft nicht nur junge Leute. Die Frage ist ja auch immer, wann fängt jung an und wann hört es auf? Aber insgesamt eine Perspektive in diesem Land haben, sich auch das Leben so aufzubauen, wie man sich das vorstellt, sich so zu entwickeln und dafür auch gute Möglichkeiten zu geben. Wenn ich überlege, wie viele Kinder in Armut aufwachsen und davon betroffen sind, glaube ich, wäre es der erste Schritt, dafür Sorge zu tragen, das zu verändern. Mit der Kindergrundsicherung hatten wir das vor und wir müssen sagen, wir haben es nicht zu dritt hinbekommen, uns auf eine Form zu einigen, mit der das gelungen wäre. Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Bei der Frage, das betrifft natürlich jetzt eher die Länder, aber trotzdem finde ich das wichtig, wie viel Geld geben wir eigentlich für unsere Bildungseinrichtungen aus? Welche Wertschätzung bringen wir jungen Menschen damit entgegen? wie sehen insgesamt unsere Städte aus und was fehlt dort? Ich war jetzt letztens beim Kinder- und Jugendparlament in Oerkenschwick, da habe ich auch über Beteiligung gesprochen. Wie ernst nehmen wir eigentlich Beteiligung? Wie ernst nehmen wir das, was uns da zurückgemeldet wird? Da stecken ja die Antworten drin, wie wir das Land attraktiver machen für junge Menschen. Und ein ganz großes Thema, was aber total unsexy ist und total oft vernachlässigt wird in der Frage, ist das Thema Rente, weil das natürlich so weit weg ist, aber eigentlich genau jetzt die Zeit ist, zu beantworten, nicht nur für die Rentnerinnen und Rentner von heute und die, die in Kürze in Rente gehen, die das auch verdient haben, dass wir da ordentliche Antworten finden, aber für die, die jetzt auf den Arbeitsmarkt erst kommen, wie wir dieses Versprechen geben können, dass die sich auch darauf verlassen können. Ich finde, das ist ganz entscheidend. Das wird natürlich nicht so oft diskutiert, aber es ist unsere Verantwortung. Das ist auch eine Frage, wie wir den Laden gemeinsam zusammenhalten können, wenn wir darauf eine gute Antwort finden.
Ja,
ist voll, nicht so also, einfach, aber da müssen wir ran.
Ja, das hast du doch gut gesagt. Nee, ich stimme da auch voll zu. Und vielleicht auch noch, um das ein bisschen hervorzuheben, du hast es ja auch schon angesprochen, dass man junge Menschen auch wirklich ernst nimmt. Ich habe das Gefühl, so zu den Hochzeiten von Fridays for Future, die ja zumindest aktuell leider gerade nicht mehr der Fall sind, da ist das schon verstärkt, hat das schon verstärkt stattgefunden. Aber jetzt auch gerade wieder habe ich das Gefühl, dass viele Politiker, gerade Konservative, aber von allen Seiten, die Stimmen von jungen Menschen weniger ernst nehmen. Und das ist, finde ich, auch schon gefährlich, ja. Die nächste Frage ist eine Doppelfrage, die fand ich sehr interessant. Und zwar Luise, Marie und Sophie fragen, hast du Zukunftsängste? Und Jolian fragt, oder ich weiß nicht, wie es ausspricht, wie geht man als MdB mit dem Risiko um, nicht wieder einzuziehen?
Also das Letztere ist leicht zu beantworten. Das ist Berufsrisiko in Anführungszeichen. Es ist ein Abend auf Zeit, das weiß man vorher. Und dafür muss man sich bewusst entscheiden, habe ich auch für mich. Ich werde natürlich jetzt ordentlich dafür arbeiten, dass ich nochmal 4 Jahre mehr Möglichkeiten habe, auch an der Gestaltung unserer Zukunft mitzuwirken und hoffe, dass ich das auch tun darf. Und ich weiß, wenn es irgendwann mal den Punkt gibt, entweder weil die Wählerinnen und Wähler es entscheiden oder weil ich selber sage, ich möchte nicht mehr, dann habe ich was gelernt und dann würde ich mich in dem Berufsfeld wieder bewerben und sagen, dann arbeite ich da gerne wieder weiter. Ich habe das auch gerne gemacht. Deswegen sehe ich das schon etwas entspannter. Und auf der anderen Seite, Zukunftsangst ist vielleicht das falsche Wort. Aber erstens glaube ich, dass es durchaus berechtigte Sorgen um unsere Zukunft gibt. Und ich glaube, dass das vor allem für junge Menschen in unserem Land eine Riesenbelastung ist, was wir gar nicht so ernst nehmen im Moment als Gesellschaft. Jedenfalls habe ich die Befürchtung, dass wir den Eindruck vermitteln. Auch aus Gesprächen mit Schülergruppen habe ich manchmal das Gefühl, dass wir die nicht ernst genug nehmen. Und es gibt genügend Anlässe dafür. Immer mehr Krisen, auch die Frage, wie kriegen wir den Klimaschutz weiter organisiert, wie kriegen wir Zusammenhalt organisiert, wie schaffen wir es vielleicht auch mal Konflikte wieder zu beenden, Kriege zu beenden, statt immer das Neue dazukommen. Das sind schon Dinge und ganz viele Gewissheiten, die vielleicht auch für unsere Eltern galten, die heute in Frage gestellt sind. Das sind alles Punkte, die schaffen Unsicherheit. Das Leben ist immer voll von Veränderung und als Sozialdemokrat glaube ich, dass es nicht geht, dass man die Veränderung aufhält, sondern dass wir quasi alles dafür tun müssen, möglichst positive Veränderungen zu organisieren, dass da auch neue Chancen raus erwachsen, neue Perspektiven, dass man Lust hat auf Zukunft und dass man sagt, okay, es kann auch besser werden. Und ich glaube, Politik muss viel stärker mit jungen Menschen, aber auch insgesamt mit den Menschen in unserem Land darüber reden, wie können wir Lust auf Zukunft machen, wie können wir eine Perspektive finden, die besser wird, wie unser Land gerechter wird, wie vielleicht auch das, was etwas aus dem Fugen geraten ist, wieder zusammenwächst. Und da möchte ich auch stärker darüber reden. Und dann haben wir vielleicht statt Zukunftsängste Lust auf Zukunft.
Ja, vielen Dank. Das hast du sehr schön ausgedrückt. Die letzte Frage, die ich mitgenommen habe, ist von Samuel. Das fand ich interessant, weil ich erlebe dich da ja auch schon manchmal im Umgang, aber ich glaube, wir haben noch nie darüber gesprochen. Wie siehst du Mitglieder anderer Fraktionen, eher als Gegner oder eher als Kollegen?
Ja, also insgesamt sehe ich eher alle als Kolleginnen und Kollegen. Und ich schätze das auch, wenn jemand zum Beispiel eine ganz andere Meinung hat als ich, aber super durchdacht seine Argumente auf den Punkt bringt, verständlich, wo ich vielleicht sage, Respekt, so kann man das auch sehen, ich sehe das weiterhin anders, aber sehr stringent rübergebracht, wenn man für was steht und einsteht, finde ich das gut und ich unterstelle eigentlich erstmal jeden, dass er oder sie mit dem Anspruch sich hat wählen lassen, etwas besser zu machen und für die Menschen einzutreten, die man vertritt. Und deswegen habe ich da einen großen Respekt vor und sehe erstmal alle als Kolleginnen und Kollegen. Ausgenommen sind die, die ich eher von rechts außen, von der AfD sehe und erlebe. Da muss ich sagen, sind zu viele Arschlöcher drunter, die mit Ängsten spielen, die Ängste bewusst schüren, die auch sehr unfair miteinander umgehen und wo es überhaupt nicht um das Argument geht und die Frage, wie man etwas besser macht. Und deswegen habe ich da eine klare Haltung zu. Das sind nicht meine Kolleginnen und Kollegen.
Ja, voll. Also das fällt mir allein schon irgendwie als Praktikantin auf, dass wenn ich irgendwie unterwegs bin und da sind AfD-Leute und ich will irgendwie nett sein, man hat gar keine grundlegende Basis von wie geht man miteinander um, weil da einfach so ein ganz anderes Weltbild hintersteckt, was irgendwie mit allem anderen kollidiert, was irgendwie im Bundestag vertreten ist. Deswegen es ist nicht unmöglich, aber es ist nahezu unmöglich.
Ich renne jetzt nicht allen hinterher und beschimpft die, ne? Also
nein, ja, um Gottes Willen.
Ich finde, man sollte gut miteinander umgehen weiterhin und respektvoll, aber für mich gehören die nicht ins Parlament. So, und ich werde meine Arbeit auch dafür nutzen, um Menschen zu überzeugen, dass die da nicht hingehören mit dieser Einstellung. Und da habe ich halt eine klare Abgrenzung.
Ich glaube, das hat dir jetzt auch gar keiner unterstellt, dass du die beschimpfen würdest. Aber wenn ich jetzt so höre, dass Emma so sagt, die lassen einen dann so am ausgestreckten Arm verhungern. Also in einem zwischenmenschlichen Austausch, das ist schon gar nicht möglich, eine respektvolle Ebene irgendwie zu finden. Dann finde ich, darfst du auch vollkommen sagen, naja, also die jetzt als Kolleginnen oder Kollegen zu bezeichnen, das wäre jetzt ein bisschen weit gefasst, weil Zuversicht, Respekt, Mut auf Zukunft oder für die Zukunft zu haben und versuchen, gemeinsam Lösungen zu finden für die Probleme in unserem Land. Das sind alles keine Dinge, die in dem Rechtsaußenwahlprogramm irgendwie ganz oben stehen. Ne? Also da machen wir uns jetzt mal nichts vor. Ja, und das sind genau die Dinge, also Emma, ich finde die Fragen ganz fantastisch, die du mitgebracht hast. Also bitte melde das deinem ehemaligen Politiklehrer zurück und all denen, die diese tollen Fragen formuliert haben. Also ganz, ganz fantastisch, genau die Dinge anzusprechen, die uns alle als Gesellschaft und natürlich auch die jungen Leute umtreiben. Und so Dinge, also du hast es gerade als unsexy bezeichnet, Brian, aber Rente, überhaupt das Thema Geld, also habe ich genug Geld, um mir die Miete leisten zu können, wenn ich später arbeite? Was sagt denn das über unser Bildungssystem? Und werden meine Sorgen in Sachen Klima und Zukunft unseres Landes und all der anderen Länder, die mit uns zusammenhängen, wird das überhaupt ernst genommen von den Erwachsenen, von denen man als Jugendlicher immer irgendwie denken möchte, ja, die wissen schon, wo es lang geht. Und wenn dann aber PolitikerInnen irgendwie nicht vermitteln, dass sie das wissen oder rücksichtslos sind oder irgendwelche Sorgen abtun, dann holt man da die Jugendlichen natürlich nicht ab, ne? Ich möchte gerne, jetzt haben wir schon eine Stunde gesprochen, das ist für unseren Podcast so eigentlich so die Obergrenze an Zeit. Da möchte ich jetzt nicht unsere Zuhörenden noch viel länger an uns fesseln, obwohl das Gespräch wirklich ganz faszinierend und bereichernd war, finde ich. Ich möchte gerne als Journalistin, als Mensch, allen, die hier zuhören, unter anderem auch einer sehr treuen Zuhörerin namens Katrin, von der ich gehört habe. Also hallo, liebe Katrin. Liebe Grüße ins Ruhrgebiet an dieser Stelle. Ich möchte gerne allen und auch euch beiden, Brian und Emma, ein paar Tipps mit auf den Weg geben, wie man mit schlechten Nachrichten umgehen kann. Weil wir natürlich alle in dieser Zeit genau das brauchen, nämlich Resilienz. Wir müssen auf uns selber aufpassen. Du hast vorhin gesagt, Brian, nach den krassen Tagen in Berlin bist du nach Hause gekommen, musstest dich erstmal ins Bett legen. Ich glaube, das ist total wichtig, auf die eigene Fähigkeit zur Ruhe zu kommen, zu achten. Sport oder wenigstens leichte Bewegungen auch in der Natur. Tatsächlich das Besinnen darauf, dass wir ja alle in dieser Welt leben und einfach ein bisschen zur Ruhe kommen müssen. Und ganz wichtig, das sage ich als Journalistin ganz deutlich, fundierte Sachlagen aufmerksam in den Qualitätsmedien zu lesen, ist auf jeden Fall die bessere Herangehensweise, sich zu informieren, als irgendwelchen zu kurz gefassten Sprüchen von irgendwelchen dahergelaufenen Leuten zu viel Glauben zu schenken. Also in diesem Sinne, passt alle gut auf euch auf, geht hoffentlich gestärkt in den nächsten Tag und in die nächsten Wochen und Monate und hoffentlich auch gemeinsam mit dir, Brian, in die nächsten 4 Jahre Bundestag. Das ist der Plan. Da arbeiten wir dran.
Daran arbeiten wir, genau.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Tschüss.
Bis bald.
Danke euch. Bis dann. Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Das war eine Folge des Podcasts Brian in Berlin. Politisches und Persönliches aus dem Bundestag. Mit Brian Nichols, SPD-Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis 122, Datteln, Haltern am See, Herten, Mahl und Oerkenschwick. Redaktion, Schnitt und Technik, Mareike Gräpel.